Ende Mai 2016 ändert sich einiges im Leben von Jan de Reuter. Der Professor für Psycholinguistik wechselt von der Universität Bielefeld nach Boston an die Tufts University. 7 Jahre lang hat er hier in Bielefeld geforscht und gelehrt. In den letzten Wochen vor seiner Abreise habe ich, David Wegmann, mich mit ihm, meinem ehemaligen Dozenten, zum Gespräch getroffen. Wie bringt Wissenschaft einen aus den Niederlanden nach Bielefeld und dann nach Boston? Und wie sieht Bielefeld aus der Perspektive eines Dozenten aus dem Ausland aus? Aber zuerst mussten die Grundlagen geklärt werden.
Ich würde gerne damit anfangen zu klären, was denn überhaupt Psycholinguistik ist. Denn du bist ja Professor für Psycholinguistik hier in Bielefeld. Aber viele Leute, glaube ich, können sich überhaupt nichts darunter vorstellen, was das überhaupt ist.
Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde es eine tolle Idee. Und bevor ich endgültig abhaue, nochmal ein Radiointerview zu machen. Also vielen Dank dafür. Psycholinguistik, ich vermute, dass das die leichteste Frage sein wird heute. Was das ist, lässt sich relativ leicht erklären. Also man kennt ja die Linguisten, die studieren Sprache als System, als Strukturen, die es gibt. Die sind natürlich von Menschen irgendwie entwickelt worden, in Menschen. Aber die Linguisten beschäftigen sich eigentlich mit der Sprache an sich. Und dann gibt es auch Psychologen, wie wir ja alle wissen. Und die, vor allem die kognitive Psychologen, die befassen sich mit, wie man wahrnimmt, wie man lernt, wie man Sachen speichert und wie man Sachen macht, produziert, verhalten. Und wenn man jetzt einfach die zwei kombiniert, Sprache ist etwas, was Menschen machen, dann ist die Psycholinguistik die Wissenschaft, die versucht, die kognitive Psychologie anzuwenden auf Sprache. Das heißt, man kann sich dieselbe Fragen, die kognitive Psychologie im Allgemeinen stellt, wie lernt man, wie nimmt man wahr, wie speichert man Sachen und wie produziert man Verhalten, kann man auch alle auf Sprache anwenden. Wie lernt man Sprache? Wie speichert man Sprache im Kopf? Nimmt man Sprache wahr und wie produziert man Sprache? Und dann hat man eigentlich ganz einfach die Psycholinguistik.
Aber man muss ja auf dem Weg zur Psycholinguistik schon einige Stationen durchlaufen haben, zumindest im Kopf, dass man linguistisch erstmal versucht zu denken, ist ja auch nicht jedem so in die Wiege gelegt.
Und nee, ist ein guter Punkt. Also es gibt, was ich gerade geschildert habe, ist die Idealisierung. Die Idealisierung wurde auch, das ist eigentlich der Grund, dass es sogar ein Max-Planck-Institut für diese Wissenschaft gibt in Nijmegen, Holland. Was in der Praxis passiert, ist, dass entweder Linguisten oder Psychologen sich sozusagen ein bisschen einarbeiten im anderen Thema. Ich bin zum Beispiel ausgebildet als Kognitionswissenschaftler, also eigentlich kognitiver Psychologe, habe aber dann später ein bisschen Linguistik nachholen müssen. Es gibt aber auch Linguisten, die sich irgendwie denken, oh ja, Sprache ist gut, aber wie macht man das eigentlich im Kopf? Und die müssen sich dann die psychologische Methoden und Denkarten aneignen. Also es gibt tatsächlich eigentlich zwei Typen von Psycholinguisten in der Realität. Ideal ist natürlich, wenn man beides macht. Es gibt auch ein paar Leute, die wirklich beides gemacht haben. Die sind meistens auch sehr gut. Ich gehöre nicht zu dieser Gruppe. Ich komme wirklich aus der kognitive Psychologie.
Ist es so, dass sich die Forschungscommunity in Teile, in so Gruppen aufteilt? In die Psychologen, die Linguistik machen, und in die Linguisten, die Psychologie machen?
Naja, ich weiß nicht, wie offiziell das ist, aber inoffiziell ist das wahr und auch irgendwie sinnvoll, weil ich merke das zum Beispiel, ich bin verheiratet mit einer Linguistin und ich merke dann relativ klar, dass ich kein echter Linguist bin. Mhm. Und das muss man sich bewusst sein. Und es gibt ja andere, die sind halt sehr gute Linguisten, die sind aber dann, haben später Psychologie gelernt. Und man hat eine Prägung, das kann man nicht verhindern.
Wie ist das so mit Ihrem Werdegang? Also Sie sind jetzt aus Ihrem Land, in dem Sie geboren sind, nach Bielefeld gekommen, ja. Was jetzt ja auch wahrscheinlich kein Kindheitstraum war, nach Bielefeld irgendwann zu kommen. Und gehen dann aber nach Amerika. Wie war Ihr Werdegang? Wie ist das passiert? Werdegang. Wie war dein Werdegang?
Nach Bielefeld.
Ja, genau.
Ja, also ich habe ungefähr 10 Jahre oder vielleicht sogar länger am Max-Planck-Institut in Nijmegen gearbeitet. Da muss ich erstmal erklären, wie ich da, weil ursprünglich war ich überhaupt nicht an Linguistik interessiert.
Aber an Psychologie.
Ja, und ich wollte eigentlich, ich fand eigentlich Wahrnehmung am coolsten. Aber dann habe ich irgendwie, bin ich via ein Projekt, wo ich Computational Modeling gemacht habe für einen Dozenten in Nijmegen, der hat gesagt, geh auch mal beim Max Planck reden, das sind auch Leute, die solche Forschung machen. Und dann war ich am Max Planck und habe ich gedacht, wow, die Leute sind irgendwie sehr inspirierend hier, die damals da waren. Und der meist inspirierende Mensch, Uli Frauenfelder hieß er, mit dem hatte ich gute Chemie und der wollte mir ein Masterprojekt anbieten. Und dann habe ich gedacht, das finde ich cool, das mache ich. Und dann habe ich aber dann natürlich im zweiten Instanz gedacht, ups, jetzt muss ich auch ein bisschen Sprache lernen, weil das ist zwar Teil der Ausbildung, aber nicht so ausführlich. Und habe dann sozusagen mein Fachgebiet angepasst an die Leute, die ich inspirierend fand. Mhm. So bin ich in der Psycholinguistik gelandet. Und dann habe ich erstmal meinen Master, dann mein PhD und dann noch ein paar Postdoc-Projekte gemacht. Und die Postdocs-Projekte am Max Planck habe ich immer selber beantragt. Das heißt, ich habe selber Geld eingeworben für meine eigene Stelle. Das habe ich insgesamt so, ich glaube, 7 Jahre lang gemacht. Und irgendwann wird das stressig, weil man muss immer, wenn man ein Projekt macht, schon mal denken über das nächste Projekt. Also es ist immer nur halb beim eigenen Projekt und halb bei Anträge schreiben. Und irgendwann dachte ich, ich will auch mal einen echten Job. Dass ich auch mal ein bisschen einen längeren Horizont habe. Und dann gab es in der Zeit, am Ende meiner Max-Planck-Zeit, gab es dann diese Ausschreibung in Bielefeld, die eigentlich relativ gut gepasst hat. Es gab hier auch Gestikforscher zum Beispiel, was ich auch gemacht habe. Und das fand ich interessant. Dann habe ich mich beworben und ja, wie das so ist, 3 Jahre später, glaube ich, habe ich dann den Ruf bekommen und den angenommen. Und dann war ich hier. Da muss ich dazu sagen, ich hätte das nicht gemacht, wenn es nicht so wäre, dass ich schon mal in Köln war, 3 Jahre. Als Postdoc und es mir sehr, sehr gut gefallen hat, in Deutschland zu leben. Und ich hatte auch, als ich in Köln war, meinen Vortrag in Bielefeld gefunden. Und haben meine Kollegen sich noch lustig gemacht über mich, dass ich nach Bielefeld gehe. Weil Bielefeld irgendwie einen komischen Ruf hat in Deutschland. Ne? Mhm. Und dann hat es mir aber aufgefallen, dass es mir hier eigentlich sehr gut gefallen hat. Und ich fand die riesen Unihalle fand ich witzig und dass die Leute waren nett und also ich habe nie was gegen Bielefeld gehabt und fand es eigentlich klasse, dass ich hier hinkomme.
Wie war das denn so, dann in Bielefeld hier anzukommen, hier anzufangen zu wohnen? Ostwestfalen ist ja schon dann noch ein bisschen ein anderer Fleck als Köln.
Also Ostwestfalen, ich bin ein totaler Fan von Ostwestfalen. Ich finde es hier klasse, ich finde es auch schade, dass ich das hinter mir lasse, das werde ich vermissen. Köln ist nicht so mein Ding, ich bin nicht so ein war ich eine Spaßbremse, hatte ich auch ein T-Shirt, was da drauf stand, Spaßbremse, stimmt auch, ich komme aus dem Nicht-Karneval-Teil von Holland. Mhm. Die Ostwestfalen sind, glaube ich, nicht so Karneval geneigt und sie haben mich trocken und mir gefällt das sehr gut.
Ja.
Bielefeld Uni war ein bisschen ein Schock, weil als ich hier zum ersten Mal ankam, für Vorsingen, wie das heißt, das, ne, wenn man sich bewerbt mit einem Vortrag, dann kam ich zum ersten Mal wieder in diese Halle, nach vielen Jahren, und dann wurde ich begleitet von der Kommissionsvorsitzenden, ein trockener deutscher Professor, und wir laufen so durch die Halle und ich versuche mich in Konversation zu machen, ne? Und ich schaue mir so rum, ich sehe all diese Plakaten mit wilden Sprüchen. Und wirklich viele. Und ich sage, und im Ernst gemeint, sag, also ihr macht hier jetzt einen Film über die 70er Jahre. Und ich weiß noch, dass der Professor mich anschaut und nichts gesagt hat. Der hat mich einfach so befremdlich angeschaut und dachte, ich sage lieber nichts. Und ich habe nicht verstanden, warum er nicht reagiert hat. Und ich dachte, aber okay, ich höre auch darüber auf, weil ich habe vielleicht was Falsches gesagt. Und später habe ich herausgefunden, dass das natürlich nicht ein Film über die 70er Jahre war. Das war sehr ein normales Zustand. Mhm. Und das hatte ich völlig, das war kommt für mich total unerwartet, weil das war für mich neu, dass man solche, ja, über Kapitalismus sagt und so, das kannte ich gar nicht. Und ich dachte echt, oh ja, die machen hier natürlich.
Ja. Wenn ich mich recht erinnere, war doch der Spruch auch von dir, oder die Aussage zumindest, dass die Ostwestfalen oder generell international werden die Deutschen als humorlos beschrieben.
Ja.
Aber das sind sie dann eigentlich doch nicht. Der Humor ist nur schwerer zu verstehen, oder?
Nee, ich finde, die deutsche Humor ist fantastisch. Ich versuche auch immer amerikanische Freunde und Kollegen und auch Holländer zu erklären, wie witzig das ist. Aber man muss ein wenig Deutsch können, um das zu verstehen. Und das ist vor allem bei den Amerikanern ein Problem. Zum Beispiel hat ein Freund von mir aus Köln mal den Begriff, da wollte ich einen Virusscanner haben und dann habe ich gefragt, welche muss man da nehmen? Und dann hat ein Freund von mir, ein deutscher Freund, gesagt, ja, man kann ja McAfee nehmen, aber das zerstört die Windows 98 Reststabilität. Das fand ich klasse. Das ist ein Witz, den kann man nicht machen im Holländischen. Das kann man nur mit der deutschen Sprache. Okay. Und ja, lass uns Oliver Welke, ne, von der Heute Show, kommt auch aus Bielefeld. Oder jedenfalls aus Ostwestfalen.
Also, ja, ich glaube jetzt aus der Gegend zumindest.
Ja, das ist trockener Humor, aber die hat auch was. Ja. Ich habe selten so gelacht wie in deiner Zeit in Bielefeld.
Hat sich denn inzwischen irgendwas geändert an der Perspektive auf Bielefeld, jetzt kurz vorm Ausreisen?
Naja, wie sagt man das? Perspektive geändert, kurz vorm Ausreisen.
Oder gibt es irgendwie enttäuschte Erwartungen, die von damals, oder irgendwas, was Sie dann doch noch nach Jahren überrascht hat hier?
Ja. Naja, ich hatte etwas Schwierigkeiten mit der allgemeinen hochschulpolitischen Lehre-Situation. Das ist aber nicht Bielefeld-spezifisch, das ist, glaube ich, NRW-spezifisch, mit Hochschulgesetz und so. Man kann, glaube ich, mehr machen aus der Lehre hier. Das allgemeine Problem ist natürlich, dass wir viel zu viel Lehre haben, 9 oder 8 SWS für Professoren ist nicht konkurrenzfähig und auch ein bisschen zu viel einfach. Dann kann man nicht mehr so viel Konzentration, Aufmerksamkeit in der Lehre. Weil man muss ja auch noch irgendwann mal essen und schlafen. Ne? Und Forschung, Forschung, eigentlich muss man auch Forschung machen. Und da hat man Selbstverwaltung. Also das ist ein bisschen Überbelastung. Das ist leider ein Problem. Und ein anderes Problem ist, dass ich, wie das jetzt die Hochschulpolitik hier mit der Lehre ist, eigentlich, was mich am meisten stört, ist, dass es sehr schlecht ist für die Chancengleichheit.
Für die Chancengleichheit von Mann und Frau? Oder von
von unterschiedlichen... Sagen wir so, wenn man von unterschiedlichen sozialen Schichten, also man will ja eigentlich, dass schlaue, leistungsfähige Studierende eine gute Chance haben, auch wenn sie aus zum Beispiel armen Familien kommen.
Ja. Ne?
Und das Ideal von Chancengleichheit aus meiner Sicht ist, dass es um die Qualität geht und nicht, ob man jetzt was für Frisur man hat oder was für Eltern oder welches Fußballteam oder weiß auch. Mhm. Ne? Aber was jetzt passiert, weil wir ja riesen Noteninflation haben, jedenfalls in NRW, ich bin nur in NRW gewesen, Noteninflation und auch die Idee, dass wenn man sich mal bemüht, dann ist alles in Ordnung. Und das heißt, es gibt auch finanzielle und politische Anreize, Studierende so schnell wie möglich und so unkompliziert wie möglich einen Abschluss in der Hand zu geben.
Ja.
Und das funktioniert dann irgendwie, weil die Incentives, wie heißt das auch wieder?
Incentive auf Deutsch, ne?
Ja, Anreize.
Ja.
Die Anreize sind sehr, sehr stark. Mhm. Wir kriegen, glaube ich, 4.000 Euro pro erfolgreichen Abschluss.
Und also die Uni Bielefeld kriegt diese?
Ja. Okay. Mhm. Und uns werden die Leviten gelesen, wenn wir zu viele Aussteiger haben. Also das ist alles richtet sich auf schnell und unkompliziert Abschluss. Und das führt dazu, dass am Ende, nehmen wir zum Beispiel ein hochbegabter Mensch aus armen Verhältnissen und ein nicht so begabter Mensch aus reichen Verhältnissen, kriegen beide, weil es da so einen Ceiling-Effekt gibt, kriegen beide eine sehr gute Note am Ende. Und die kommen bei den Arbeitgebern und dann denkt der Arbeitgeber, okay, wie muss ich jetzt entscheiden? 1,0, 1,0, ist ja dasselbe in Grün. Ne?
Ja.
Und wie unterscheidet man dann, nehme ich an, vermute ich, wenn man Arbeitgeber ist, dann muss man doch wieder rückgreifen auf diese Habitus, haben die Pärchen in den Ohren, können reden die mit dem richtigen Akzent, wie sind die Umgangsformen, also dieser Stallgeruch, wie man das auch nennen will, darauf wird wieder selektiert.
Ja.
Ne? Und das führt dazu, dass es eigentlich nichts bringt für Leute aus armen Verhältnissen, die sehr gut sind, Ich habe viele Studierende haben sich auch bei mir beschwert darüber, dass sie sich nicht unterscheiden können, dass es sich nicht lohnt, sich extra anzustrengen, weil ja jeder relativ gut benotet wird. Und das ist eigentlich paradoxalerweise, es kommt wahrscheinlich aus der Intention, jeder muss einen Abschluss bekommen, aber es führt eigentlich zu Chancenungleichheit, wenn man realisiert, dass dann der Arbeitgeber oder ja auch immer der diese Leute einstellt, nicht mehr in der Lage ist zu sagen, hey, die hat zwar ein Hardrock-T-Shirt, aber ist ganz schlau. Mhm. Und die hat Pärchen in den Ohren und ein teures Auto, aber vielleicht ist die weniger geeignet für diesen Job. Also das kann man dann nicht mehr auf Leistung basieren. Und das ist, finde ich, eigentlich schade für die Chancengleichheit.
Ja, aber es ist dann sozusagen eine Chancenungleichheit, nachdem die Chancengleichheit auf Bildung erreicht wurde. Weil in der Politik wird ja größtenteils darüber diskutiert, dass Leute aus ärmeren Verhältnissen gar nicht in die Situation kommen, dass sie ihr Abitur machen können, weil sie in der Schule zu wenig Unterstützung erfahren.
Ja, das ist eine Ideologie, die man auch haben kann. Die ist legitim. Was ich persönlich wichtig finde, ist, dass es jedenfalls keine finanziellen Gründe gibt, nicht ein Abitur zu machen oder nicht an die Uni zu gehen. Das ist natürlich in Deutschland schon gebongt. Mhm. Ich glaube, Abitur und Uni kosten, ja, immer kostet es etwas, aber sind relativ kostenfrei.
Ja.
Ja, es ist das einzige Land, was ich kenne, wo man umsonst studieren kann. Und das ist natürlich eine gute Sache, dass man nicht Geld braucht, um studieren zu können, was es übrigens in den USA schon so ist.
Ja, sicher. Ja,
da muss man sehr viel Geld bekommen, leihen oder von den Eltern kriegen, um zu studieren. Das ist super, dass das hier nicht so ist. Aber man muss natürlich dann, wenn es dann so ist, dass man alle finanzielle Freiheit hat zu studieren, muss man aus meiner Sicht jedenfalls, aber ich bin da vielleicht konservativ, nicht noch weitergehend sagen, auch Begabtheit, Talent stellen wir alle gleich. Weil dann schießt man sich eigentlich wieder ins Knie. Weil dann kommen jetzt, irgendwann kann man natürlich auch Leute beim Geburt schon einen Abschluss geben, spart man sich Geld und dann ist irgendwie Sinn der Sache weg. Ne?
Ja,
um das weiche Leben zu formulieren.
Ja.
Und das ist dann schade, weil man muss natürlich gratis Uni haben, aber mit der Möglichkeit, dass Leute sich auch zeigen können, was sie drauf haben, um damit möglicherweise ihre Hintergrund, dass die nicht mehr eine Rolle spielt in ihre weitere Werdegang.
Ich finde es interessant, auch so zu beobachten, dass, obwohl du jetzt aus der Fremde kommst, okay, Boston ist wesentlich weiter von den Niederlanden entfernt als Bielefeld, aber es ist ja trotzdem jetzt eine andere Muttersprache, die hier vorherrscht und so. Und trotzdem engagierst du dich in vielerlei Hinsicht. Also du bist ziemlich offen Veganer und findest es auch besser, wenn dein Umfeld auch Veganer wäre. Mhm. Und du hast dich direkt, also du bist jetzt seit 2009 hier, also insgesamt 7 Jahre in Bielefeld gewesen, warst aber auch Teil des Senats.
Ja.
Und engagierst dich einfach generell für auch in der Wissenschaftskultur, im Senat, in der Hochschulpolitik und mit dem Veganismus. Was motiviert dich dazu, da so progressiv zu sein?
Das hängt ein bisschen vom Thema ab. Also bei der Veganismus ist das die leichteste Frage zu beantworten. Ich finde es, wie wir mit Tieren, also unsere Mitbewohner auf dieser Planet, wo wir uns kaum unterscheiden genetisch und wir sind natürlich ein bisschen schlauer, ja, aber ansonsten sind wir alle Tiere, die wollen ein schönes Leben haben. Wir haben etwas gegen Leiden und wir mögen gerne lange und glücklich leben. Das ist die Grundidee und das gilt auch für fast alle Tiere, die wir als solche wahrnehmen. Und vielleicht nicht für Mikroben, aber für die Tiere, die rumlaufen und Augen haben und so. Und wie wir mit Tieren umgehen, ist aus meiner Sicht das allergrößte Skandal unserer Zeit. Vergleichbar mit früher Sklaverei, wo wir jetzt denken, wir sind jetzt so weit vorgeschritten. Das machen wir natürlich nie wieder mit Sklaven. Ne? Ich glaube, es ist ähnlich, mit wie wir mit Tieren umgehen. Ich vermute auch, dass es in ein paar hundert Jahren, hoffentlich schneller, darauf zurückgeblickt wird mit, waren wir dann mal doof. Also für mich ist das, ja, ich verstehe nicht sozusagen, dass das nicht mittlerweile schon allgemein unkontrovers ist, weil ich habe wirklich noch nie Argumente gehört, die überzeugend sind gegen eine vegane Welt. Also das ist anders, zum Beispiel als ich gerade meine Idee über Chancengleichheit erklärt habe, hast du schon ein Gegenargument gebracht, ne?
Ja.
Und das finde ich ein legitimes Argument, da würde ich gerne drüber diskutieren und ich kann auch, ich vermute auch, vielleicht liege ich da falsch. Vielleicht ist es so, dass man Leute bessere Noten geben muss, damit sie weiterkommen. Das ist möglich. Ich denke nicht, das wäre so meine Intuition, aber ich würde gerne darüber diskutieren. Das ist ganz anders als mit der Veganismus, wo ich denke, nee, das ist, eigentlich sollte das kein Diskussionsthema mehr sein. Deswegen bin ich dafür engagiert, weil ich das einfach, das, ja, ich, ja, das klingt fast ein bisschen albern, aber ich mag Tiere. Nicht alle, es gibt bei Tieren auch Tiere, die ich mag und Tiere, die ich nicht mag, hängt von der Persönlichkeit ab.
Ja.
Man hat ja so eine Chemie mit anderen Leuten und anderen Tieren auch, aber im Grunde genommen sehe ich keinen Grund, die massiv als Objekte zu behandeln und ein sehr schlechtes Leben zu geben. Das ist der Hammer. Und da ist es also relativ leicht, da bin ich engagiert, weil es mich persönlich stört,
dass es so ist.
Und wie gesagt, bei Hochschulpolitik, da gibt es Sachen, die kann man diskutieren. Ne? Mhm. Aber das finde ich auch. Ich finde so ein Land wie Deutschland, ein sehr avanciertes Land mit viel Geld, sagen wir pauschal, wie macht man dann, wie bildet man Leute aus? Und das macht mich auch engagiert, weil ich denke, das kann man doch wesentlich besser. Denke ich. Und
ja,
dann denke ich, wenn ich da jetzt ein bisschen rumschmolle und nur meine Freunde sagen, das ist doof, da bringt nichts, ne? Also dann kann ich es besser versuchen, Leute zu überzeugen und zu engagieren und das anders zu machen, experimentieren. Das hängt also ein bisschen vom Thema ab.
Ja. Hast du das Gefühl, dass deine Zeit im Senat Früchte getragen hat, hier in Bielefeld?
Ja, ich glaube schon.
Was zum Beispiel?
Ja, es gibt da natürlich direkte und indirekte. Ich meine, mitdiskutieren hat immer einen Effekt, auch wenn man nicht direkt sagen kann, welche Änderungen sich da durchgesetzt haben. Nicht. Also ich glaube, dass in der allgemeinen Chemie, dass wir haben sehr gute Diskussionen haben, mich immer sehr gefallen im Senat zu arbeiten. Viele Meinungsverschiedenheiten, also ich hatte oft eine Meinung, die nicht von allen anderen vertreten wurde, aber ich glaube, die Diskussion hat etwas gebracht. Ob wir jetzt gewonnen, wer jetzt gewonnen oder verloren hat, egal. Aber auch konkrete Sachen, zum Beispiel Moritz Kassmann und ich haben, man kann schon sagen, dafür gesorgt, dass wir in dieser Uni noch ein Multiple-Choice-Verfahren durchführen
können. Wer ist Moritz Kassmann?
Das war ein Kollege aus dem Senat, der ist ein Mathematiker.
Mhm.
Und der war auch im Senat, ich auch. Und wir beide haben verhandelt mit Prorektorat Lehre, Studierenden und Senat, einen Kompromiss zu bekommen, wodurch wir, obwohl es viele Stimmen gab, das abzuschaffen, trotzdem eine akzeptable Multiple-Choice-Regelung haben. Und das ist wichtig für vor allem die Kollegen, die zum Beispiel mit 300 Leuten im Saal sind. Man kann ja keine 300 Klausuren korrigieren, ohne eine Armee an Tutoren zu haben. Also es gibt halt Sachen, die kann man gut mit Multiple-Choice abfragen und das wurde fast abgeschafft und wir haben relativ viel Mühe, ich habe sogar noch Computersimulationen geschrieben, um zu zeigen, welche Folgen eine bestimmte Benotungskorrektur hat. Und dann irgendwann auch gezeigt, dass es in der vorgeschlagenen, von den Juristen vorgeschlagenen Regelung den paradoxen Effekt gab, dass irgendwann, wenn die Leute besser werden, kriegen sie eine schlechtere Note. Und das fanden wir dann doch alle nicht gut.
Aha.
Und dann haben Moritz und ich gesucht nach einer Lösung, das sozusagen mehr monoton zu machen. Das im Prinzip so ist, dass desto besser man ist, desto höher die Note. Und das hat sich dann letztendlich in eine Ordnung, in der Bachelor-Prüfungsordnung, glaube ich, festgesetzt, als so muss man, also es gibt auch noch Kontrollen und es wird alles renormiert, wenn zum Beispiel alle Leute eine Frage falsch haben, zählt er nicht mit. Oder wird er sogar gut gerechnet? Das sind Kompromisse, die wir eingegangen sind. Aber im Endeffekt können wir hier noch Multiple Choice machen und darauf bin ich ein klein wenig stolz. 3, 2, 1, 0.
Im Gespräch auf Herz 87.9 mit Jan de Reuter. Mit Computern zu reden ist wohl so alt wie die Computer selbst. Schon wackligen Systemen wie Windows 95 wollte man des Öfteren durch gutes Zureden auf die Sprünge helfen. Aber erst seit einigen Jahren kann man sich wirklich etwas davon erhoffen. Firmen wie Microsoft, Google und Apple bauen Sprachsoftware in ihre Geräte ein. Für Psycholinguisten ist dieser Fortschritt aber gar nicht nur von Vorteil. Denn obwohl unsere Smartphones uns inzwischen scheinbar verstehen, wissen wir nicht, wie wir Menschen selber überhaupt in der Lage dazu sind, aus den Schallwellen, die wir alltäglich verursachen und Sprache nennen, Sinn zu machen. Die großen Internetkonzerne haben es mit Siri und Co. trotzdem geschafft, ihren Computern das Spracheverstehen beizubringen. Man könnte also meinen, wir sind auf einem guten Weg. Jan de Reuter interessieren aber vor allem die Grundlagen, die die moderne Sprachsoftware bisher außer Acht lassen.
Die Forschungsarbeit in Bielefeld, von welchen Schwerpunkten war die geprägt? Und waren diese Schwerpunkte vorgegeben? Oder hat man dann die Freiheit als Professor, sich das selber auszusuchen?
Also beides. Ich bin involviert gewesen in dem Sonderforschungsbereich Alignment in Communication. Und da waren einige Themen historisch vorgegeben, weil diesen SRB gab es schon, bevor ich kam. Und da kann man natürlich nicht so plötzlich was anderes machen. Ne?
Können wir dazu kurz ein Wort sagen? Was ist das, Alignment in Communication?
Das war ein Sonderforschungsbereich, basiert auf einer Theorie von zwei Briten, Pickering und Garrett. Die hatten eine revolutionäre, kann man sagen, Theorie über das, wir im Dialog verhalten, was wir jetzt machen. Ne? Dass das vor allem auch automatische, was die Psychologen Priming nennen, basiert. Das heißt, die Komplexität, die Dialog hat und die man auch merkt, wenn man zum Beispiel automatische Dialogsysteme baut, könnte laut dieser Theorie vereinfacht werden, wenn man einfach dieses Alignment-Prinzip, dass man sich automatisch aneinander anpasst. Und das war ein sehr spannender Ansatz, jedenfalls in der Zeit, als diesen SFB gegründet wurde. Und der SFB hat versucht, diese Theorie zu explorieren und unterstützen. Ich persönlich war nicht so überzeugt von dieser Theorie, aber das ist egal, ob man jetzt dafür oder dagegen ist. Man muss dann Forschung machen, um zu zeigen, inwiefern diese Theorie anwendbar ist, sowohl im technischen Bereich, was die Informatiker gemacht haben, als im linguistischen Bereich, wo man versucht, damit Phänomene zu erklären.
Ja.
Und das war sozusagen ein vorgegebenes Thema. Dann zusätzlich habe ich auch meine drei Themen, Schwerpunktthemen sind eigentlich alle drei, wie heißt das, der rote Faden ist, wir haben schon gesprochen über Psycholinguistik, was ja die Psychologie des Sprachverarbeitens ist. Aber warum wir überhaupt Sprachen verarbeiten, ist natürlich, weil wir, also jedenfalls, so denke ich darüber, weil wir miteinander kommunizieren wollen.
Ja.
Es gibt auch zum Beispiel Chomsky, Hauser und Fitch, die sagen, nee, wir haben Sprache entwickelt, um zu denken. Kommunikation ist eigentlich eine Nebensache. Also so, ne, kann man auch behaupten. Ich persönlich denke, dass wir hauptsächlich Sprache benutzen, um miteinander zu kommunizieren. Und das ist das eigentliche Rätsel, das ist ein super Mysterium, wie wir das machen. Es sieht ja so einfach aus. Und wir finden es auch mühelos, empfinden es als mühelos und glatt und selbstverständlich. Sobald man aber versucht, einen Roboter zu bauen, der kommuniziert, ist es, als ob man gegen eine Betonwand fährt. Und dann kommt man rasch zu Stillstand und denkt, was ist hier los? Warum ist das so schwierig? Und ein Schwerpunkt, ein Metaschwerpunkt, kann man sagen, in meiner Forschung ist, man versteht nur etwas, wenn man es im Prinzip bauen kann. Natürlich abgesehen von Kapazitätsproblemen, aber im Prinzip, wenn man im Prinzip was bauen kann, auch im kleinen Bereich, da versteht man es. Wenn man es nur beschreiben kann, versteht man es aus meiner Sicht noch nicht.
Ja.
Und deswegen habe ich auch ein Projekt hier gemacht, ein EU-Projekt Social Robotics, wo wir versucht haben, diese Kommunikationsebene zu modellieren. Und dann ist da die Psycholinguistik eigentlich wieder untergeordnet, weil die braucht man dann für die Verarbeitung von Sprache. Aber was sagt man, warum und wie modelliert man zum Beispiel den Gegenüber?
Mhm.
Und das sind von kleine Detailprobleme, welche Pronomen benutze ich, wenn ich sage er, über wen rede ich dann? Du hättest wahrscheinlich keine Ahnung in diesem Moment.
Ja.
Aber wenn ich erstmal gesagt habe, gestern habe ich den Dekan gesprochen und dann sage ich er, dann weißt du direkt, ach, das ist der Dekan. Also solche Sachen muss man lösen, aber es gibt aber auch größere Probleme, oder jedenfalls komplexere Probleme. Wir machen nicht nur Aussagen, um Sätze zu produzieren, die da so in der Luft hängen. Wir machen das, weil wir damit einen bestimmten Effekt erzeugen wollen. Wie wir das machen, ist, was wir meinen mit was wir sagen, ist eigentlich allgemein, ist nicht kontrovers, dass das ein computationelles intractable problem nennen wir das, also ein eigentlich unlösbares Problem ist. Und wir haben als Menschen bestimmte Heuristiken entwickelt, um damit umzugehen, und die sind, finde ich, am faszinierendsten.
Die Sichtweise auf die Sprache ist dann in dem Fall schon so, dass man dass davon ausgegangen wird, dass es theoretisch errechenbar ist.
Naja, es gibt einen sehr überzeugenden Beweis, dass es überrechenbar ist, weil wir das ja machen. Wir kommunizieren relativ erfolgreich miteinander.
Ich könnte jetzt ja auch sagen, das ist meine gottgegebene Seele, die das ist.
Ja, aber dann ist diese Seele auch in der Lage, jedenfalls haben wir die Illusion, dass wir ein verständliches, sinnvolles Gespräch führen. Das kann natürlich auch noch nicht stimmen. Es ist auch wahrscheinlich, dass wir öfter aneinander vorbeireden als Menschen allgemein, als wir denken. Und dass wir nicht alles korrigieren, was wir nicht verstehen. Also ein gewisser Aneinander-Vorbeireden-Faktor gibt es immer. Aber im Grunde genommen finden die meisten funktionierende, gesunde Leute, dass sie erfolgreich kommunizieren.
Ja.
Und das schon mal hinzukriegen, ist, wenn es eine Seele gibt, die Magie betreibt, dann wer das so wäre, dann bin ich jetzt deutlich mit Zeit- und Mittelverschwendung beschäftigt. Aber ja. Ich gehe davon aus, dass wir solche Computer sind, die das irgendwie lösen, wie dann auch immer.
Ja.
Und wenn wir verstehen, wie wir das machen, können wir Roboter bauen, die das können. Und noch wichtiger, wenn wir verstehen, was wir nicht bauen können, wissen wir, welche Fragen wir bei Menschen beantworten müssen.
Da sind wir bei einem interessanten Punkt, weil wir ja im Moment, also in unserer heutigen Zeit, wir können ja unserem Smartphone schon Fragen stellen. Und die Antworten sind auch mehr oder weniger brauchbar. Und die Hoffnung ist, dass das in Zukunft noch wesentlich brauchbarer wird, dass wir uns irgendwann wirklich theoretisch unterhalten können mit unserem Telefon. Jetzt ist es aber so, dass die Struktur, die dahinter steckt im Telefon, uns ja gar nicht wirklich erklären kann, wie Sprache bei uns Menschen funktioniert. Warum ist das so?
Ja, das ist eine große Debatte, die jetzt, die hat zu tun auch mit statistisches Lernen. Erstmal muss man unterscheiden bei der Mensch-Maschine-Kommunikation, zum Beispiel bei Siri in iPhones oder sowas, das, was wir mittlerweile sehr gut können, und das finde ich sehr beeindruckend von so einem System wie Siri, ist Worterkennung. Und das war schon schwierig genug. Wie man, interessanterweise, ironischerweise ist das genau, weil meine erste Masterarbeit über war, akustische Worterkennung. Das können wir jetzt ziemlich gut. Das heißt, Siri hört die richtigen Wörter. Meistens. Immer Fehler, aber im Prinzip. Ja. Haben wir einen großen Sprung gemacht. Das ist statistisches Lernen hauptsächlich und das funktioniert wunderbar. Die Ebene darüber.
Statistisches Lernen ist, dass man einem dem Algorithmus im Computer des Smartphones beigebracht hat oder bei Siri ist es wahrscheinlich eher der Server von Apple,
ja.
Dass man dem beigebracht hat oder dem mit ganz vielen Daten gefüttert hat und er hat sich selber dann ausgerechnet, das ist das, was man Lernen nennt,
ja.
Hat sich selber ausgerechnet,
genau.
Was dann die,
hat also sagen,
der Gehalt davon ist.
Eine Methode, entweder ein Algorithmus entwickelt, um mit bestimmten Input, gegeben einem bestimmten Input, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über was da wahrscheinlich gesagt wurde, ja. Auszurechnen. Und das kann man iterativ optimieren. Wenn man sehr viele Daten hat, und die haben wir mittlerweile, und dann kommt irgendwann, das ist statistisches Lernen. Das kann man mit neuronalen Netzen machen, das kann man auch mehr allgemein als Machine Learning bezeichnen. Viel Daten, viel Rechnen und dann eine optimale Erkennung daraus holen.
Ja.
Das kann man, und dann jetzt wird es interessant, das kann man auch noch machen mit dieses Problem, was meint man mit was man sagt. Wenn es ein kleines Domain gibt, also ein Gebiet, ein Anwendungsgebiet,
ja.
Die Situation, Benutzer will was von seinem iPhone, ist vermutlich klein genug, um viele Sachen statistisch zu erfassen. Weil diese Situation, Benutzer und iPhone, ist eine relativ beschränkte. Ich würde zum Beispiel nicht mit meinem iPhone flirten. Normalerweise. Ich will auch nicht mein iPhone von etwas überzeugen. Ich will nicht mit meinem iPhone verhandeln. Ich will nicht mein iPhone beschimpfen oder Vorwürfe machen oder einladen. Das sind alles Sachen, die wir mit Menschen machen, aber nicht mit dem iPhone. Also ohne dass man das merkt, ist das sehr klein, das Gebiet. Man will ja wissen, wie spät es ist, was für Wetter es ist in London, wann mein Flug geht und vielleicht will ich eine E-Mail schreiben. Schreib eine E-Mail an David, dass ich später bin. Ne?
Ja.
Und wenn man solche Situationen davon, Millionen von Beispielen hat, kann man auch da eine scheinbare Intelligenz erreichen, dass das Ding versteht, was man will und deswegen auch entsprechend reagiert. Wir hatten einen Partner in meinem Robotprojekt, der das auch so gemacht hat. Das Problem bei dieser Methode ist, dass es, einer der Probleme ist, dass es nicht generalisiert. Das heißt, wir können nicht sagen, okay, jetzt haben wir ein iPhone, das kann jetzt das Wetterbericht für mich erfassen, wenn ich das will. Diese selbe Logik verwenden wir, um einen Roboter zu machen, der in einer Bar arbeitet. Das geht nicht. Man muss alles wieder neu von Anfang lernen. Man muss dann beim Bar-Roboter Millionen von Bar-Interaktionen. Es hängt aber nur von dem Input ab, was das Ding kann.
Der Bar-Roboter ist jetzt nicht nur irgend so ein ausgedachtes Beispiel, sondern das war ja wirklich ein Projekt. Ne?
Ja, das haben wir in unserem Social Robotics-Projekt.
Also ein Roboter, der den Job eines Bartenders,
genau.
Barkeepers, ja. Übernimmt.
Die Partner, die das statistisch gemacht haben, die hatten einen gewissen Erfolg. Das heißt, es hat so oberflächlich ausgesehen, als ob der Roboter zügig und adäquat reagiert. Nur wenn wir ein Bierglas 3 Zentimeter nach links geschoben haben, müsste das Ding, ich sage es jetzt übertrieben, wieder 2 Wochen rechnen. Und wir haben auch diese andere symbolische Methode, die einer unserer Partner eingebaut hat. Und die hatte den Vorteil, es war vielleicht nicht so schnell und es ist ab und zu auch festgelaufen, muss man ehrlich sagen, weil es nicht mehr ging. Irgendwie war das Ding verwirrt. Aber es ist egal, wo das Bierglas steht. Und man kann es auch sehr leicht erweitern. Man kann zum Beispiel sagen, okay, jetzt haben wir auch Wodka, Orangensaft im Programm. Das schreiben wir einfach in eine Liste und dann geht das auch. Der Statistische musste das alles wieder neu lernen. Ja. Und das ist eine Debatte, wo ich sehr klar an der symbolischen Seite stehe. Die hat man aber vor einiger Zeit verlassen, weil das war zu schwierig, sagen wir mal einfach. Ne? Da hat man gesagt, ja, das bringt ja nichts. Wir machen das jetzt statistisch und Google und so, und das geht viel besser. Ich bin persönlich bin der Meinung, dass das tatsächlich sehr schwierig ist, aber dass man nicht, weil es schwierig ist, dann was anderes machen muss, weil man dann ein anderes Problem löst. Und wir wollen ja vielleicht ein bisschen mehr arbeiten an dem schwierigen Problem. Und es gibt auch eine Gruppe in Tufts, wo ich jetzt nächsten Monat hingehe, die das auch so sieht, und darüber freue ich mich sehr. Die wollen auch, weil die ja auch mit autonomen Roboter, wenn man autonome Roboter hat, dann heißt das ein Roboter, der selber einen Plan hat, eine gewisse Menge an Ideen, Wünsche, Ziele, und die versucht herauszuführen. Dann braucht man auch ein transparentes Kommunikationssystem, wo aus die Beliefs, Desires and Intentions auch gewisse kommunikatives Verhalten folgen. Mhm. Das ist nicht mehr so ein Input-Output-statistisches System. Das Ding will was. Da kann man nicht statistisch lernen. Das Ding hat eigene Ideen und will zum Beispiel der Kunde glücklich machen oder was auch will. Oder in das Szenario, was in Tufts erforscht wird, Safe Search and Rescue, Leute aus brennenden Gebäuden retten. Und das ist eine klare Mission. Mhm. Und man kann nicht, ich sag's mal jetzt übertrieben, 2 Millionen retten aus brennende Gebäudeszenarien eintrainieren und hoffen, dass der Roboter dann ungefähr mittelwert das Richtige macht. Nee, er muss autonom agieren auf Input, den er bekommt.
Ja.
Und für autonome Roboter ist es ganz wichtig, dass man ein System hat, ein Kommunikationssystem, das nicht nur autonom ist, aber dass man auch versteht, so weit, dass man es auch zum Beispiel reparieren kann, wenn etwas nicht gut funktioniert. Ja, wenn der Roboter immer wieder falsch versteht, wen ich mit er meine, dann kann man sehen, welchen Denkfehler, welchen Fehler er macht.
Ja.
Und die sagen, nee. Er muss jetzt länger in die Vergangenheit zurückschauen, um er zu identifizieren.
Er ist jetzt das Pronomen.
Das ist nur ein Beispiel von einer komputationellen Sprachalgorithmus, den man dann, wenn das Ding symbolisch und ordentlich funktioniert, deterministisch und nicht statistisch, dann kann man das auch reparieren. Sagen wir, so nicht, so schon. Man kann auch verstehen, warum hat der Roboter mich nicht verstanden. Das kann man natürlich mit Statistik auch nicht. Man kann nur sagen, ach komm, wir kegeln nochmal 2 Millionen Datensätze rein und hoffen, dass es dann geht. Das ist so eine Sache, kurzfristig führt das zum Erfolg, aber langfristig ist es nicht sinnvoll.
Ja, wir hatten vorhin ja auch schon darüber geredet, dass dein Ansatz ist, man muss ein System erst nachbauen können, um bewiesen zu haben, dass man es wirklich verstanden hat. Mhm. Und der statistische Ansatz von Google oder von Siri ist jetzt, dass man es nicht verstehen muss, sondern man muss einfach ein System bauen, was die Funktion erfüllt.
Was wir geben, ein Input, die adäquate Output ja gibt.
Und aus der Perspektive eines Psycholinguisten ist es zwar so, dass die Siri kann mit einem reden, aber es hat das Problem Sprache nicht wirklich durchdrungen.
Ja, ich weiß nicht, ob alle Psycholinguisten das so sehen, aber ich persönlich sehe das so. Ja.
Thank you.
Ihr hört im Gespräch auf Herz 87.9 mit Jan de Reuter, dem Professor für Psycholinguistik. Das Gespräch entstand nur einige Tage vor seiner Abreise in die USA. Ab Juni ist Boston Jan de Reuters neue Heimat. Er wechselt von der Uni Bielefeld an die Tufts University.
Wir haben jetzt über die Forschung und den Schwerpunkt in der Forschung hier gesprochen. Ich würde gerne noch ein bisschen über den persönlichen Schwerpunkt in der Lehre, den du hier gesetzt hast, reden. Was war dir da besonders wichtig?
Ja, es ist schon, auch ich habe auch schon freiwillig am Max-Planck-Institut Lehre gewählt, mehr, sehr viel sogar. Und es macht mir Freude erstmal. Also ich finde es fantastisch. Mhm. Ich glaube nicht, dass das allgemein so ist bei Professoren, aber ich mag Lehre sehr. Weil erstens ist es einfach sehr schön, wenn man in der Lage ist, Studierenden was Neues beizubringen oder den Leuten zu helfen, selber was Neues zu entdecken, wie man das auch formulieren will. Man begleitet einen Lernprozess. Und Stimulierung und Erklärung, das ist da wichtig. Und das ist wirklich, glaube ich, das Schönste, was ich in meinem Fachgebiet erfahren habe, wenn Leute nachher etwas verstehen, was sie vorher nicht verstanden haben. So einfach ist aus meiner Sicht Lehre. Wissen, verstehen können, das sind alle Sachen, die kann man austauschen. Aber also, dass da was Neues entstanden ist. Und das ist, was ich versuche, was natürlich nicht immer so gut klappt, wie man hofft. So ist das Leben. Aber das ist mein Ziel. Und da muss ich sagen, da war ich auch erstens ein bisschen überrascht und zweitens ein bisschen enttäuscht von der sehr lockere Anwesenheitspolitik in dieser Uni, die übrigens jetzt auch im Hochschulgesetz verankert ist, aber die auch schon hier praktiziert wurde, bevor der Hochschulgesetz war. Weil ja, es klingt ja schön und ich bin auch, glaube ich, wäre sinnlos, eine Vorlesung mit 200 Leuten Anwesenheit zu kontrollieren. Aber es ist schon schön, wenn man was aufbauen kann. Ne? Zum Beispiel, dass man sagt, erst macht man Kurs 1 und dann darauf weiter baut man Kurs 2. Das ist schwierig. Oder innerhalb eines Seminars, dass man am Tag 1 oder Session 1 was erklärt, worauf man dann auf Session 2 zurückgreifen kann. Wenn die Leute, die studieren, sie ab und zu mal kommen, ab und zu nicht, weiß man nie, wo man ist, muss man eigentlich immer wieder von vorne anfangen. Und das ist schade, finde ich, weil da könnte man sehr viel mehr Wissen vermitteln, wenn man da eine gewisse kumulative Aufbau hat. Sowohl zwischen Kursen als innerhalb einem Kurs. Und das ist schwierig, weil man kann das ja ignorieren und sagen, okay, wenn ihr ja nicht dabei wart erst gestern, ich gehe einfach weiter, weil da redet man irgendwann ins Blaue hineins, verliert man sein Publikum, ist auch nicht schön. Oder man muss immer wieder von Anfang anfangen und die Leute, die da waren, sind dann gelangweilt. Mhm. Und das habe ich als eine sehr unproduktive und energieverschwendende Situation empfunden. Ja.
Ja.
Was nicht wegnimmt, dass ich trotzdem die Lehre sehr angenehm empfunden habe.
So wie ich das wahrgenommen habe, gerade was die Lehre hier dann anging, hattest du auch besonderes Interesse daran, dass wissenschaftliche Integrität auch mitgegeben wird und nicht nur irgendwie Wissen weitergegeben wird, ne?
Ja, es ist eine Denkart, eine Einstellung Wissenschaft. Ja. Und die versucht man natürlich als Wissenschaftler zu vermitteln. Jedenfalls ist das, was ich versuche. Das ist egal, ob man jetzt Sprache oder Organismen in der Biologie oder was man, das Schwierigste zu vermitteln und deswegen das Spannendste zu vermitteln, ist diese Attitüde, diese Denkart. Ich meine, man muss schon sagen, also die Idee, die sozusagen aus dem Zeitalter der Aufklärung stammt, dass man ja, Forschung macht, dass man nicht mal, sag mal aus Büchern oder aus Autoritätsargumenten oder aus Halluzinationen die Welt erklärt, sondern mal richtig schaut, wie es wirklich ist. Diese Idee ist natürlich phänomenal. Das ist die beste Idee, die wir als Menschheit jemals gehabt haben. Aber das Problem ist, dass im 19. Jahrhundert hat das wunderbar funktioniert. Ungefähr. Aber irgendwann, vor allem bei den Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, ist das ein bisschen verwässert und mittlerweile ist Wissenschaft gesehen als, ja, man macht sowas Wissenschaftliches, um seinen Punkt zu beweisen. Der Punkt kann politisch sein oder eine modische Theorie oder einfach ist so ein Erfolggedanke. Ne? Ich bin erfolgreich, weil ich habe etwas gesagt und das stimmt und das kann ich wissenschaftlich beweisen. Es klingt ja relativ unschuldig, was ich habe, aber es ist eine Katastrophe für die Wissenschaft, wenn man so denkt. Deswegen haben wir, ist es auch kein Wunder, dass jetzt kaum etwas, was wir noch finden, reproduzieren ist. Weil wenn man so umgeht mit Wissenschaft, sagt, ja, ich habe eine coole Idee und es ist so leicht geworden, etwas zu beweisen, dass man dann natürlich einen Haufen falsches Wissen aufbaut oder Scheinwissen. Und darauf kann man auch nicht weiterbauen, kann man nicht replizieren. Das ist schade, weil es war so eine gute Idee.
Das ist jetzt ein mehr oder weniger ziemlich direkter Verweis auf die Reproduction Crisis aus den letzten Jahr und den letzten Monaten.
Ja.
Könntest du noch mal kurz zusammenfassen, was da passiert ist? Ich glaube, Leute, die nicht in der Psychologie sind, haben das nicht mitbekommen.
Erstens und wichtig ist, es ist noch nicht nur die Psychologie, es ist die Psychologie, die sich damit erstmal richtig auseinandergesetzt hat. Es ist vermutlich so, dass es in andere, jedenfalls in andere soziale Wissenschaften auch so ist. Wir haben keine Gründe anzunehmen, dass, übrigens ist es in der Medizin auch ein Problem. Also wenn es in der Medizin auch ein Problem ist, kann man annehmen, dass es vielleicht ein allgemeines Problem ist. Mhm. Nur die Tatsache, dass die Psychologen angefangen haben, sich Sorgen zu machen über Reproduzierbarkeit, heißt nicht, dass die Psychologen das Problem haben. Nur die Psychologen. Also das war so, dass irgendwie ein paar sehr, sehr visionäre, würde ich sagen, Leute, die sich Sorgen gemacht haben um die Wissenschaft, gedacht haben, wir müssen mal ausprobieren, ob die Sachen, die wir meinen zu wissen, auch stimmen, im Sinne von, die müsste man dann eigentlich wieder feststellen können. Das ist Reproduzierbarkeit, was in der Wissenschaft ein ganz wichtiges Kriterium ist. Weil wenn man das nicht hat, dann beschreibt man eigentlich, dann generalisiert man nicht mehr. Man sagt nur, ich habe das in diesen Umständen gefunden. Das stimmt dann natürlich definitionsweise, aber es sagt uns nichts. Wir haben nichts davon. Mhm. Ja, kann sein, dass du da in diesem Tag, an diesem Tag mit diesen Studierenden das gefunden hast, aber wir wollen das generalisieren. Und das Generalisieren hängt davon ab, ist abhängig davon, dass man es auch reproduzieren kann, testen kann.
Ja.
Und vielleicht stimmt es für holländische Studenten, aber nicht für Deutsche. Ne? Also das ist, also dann kann man auch die Grenzen der Generalisierbarkeit feststellen. Also Reproduzierungen sind wichtig. Und dann haben, es gibt mehrere Projekte, die in der letzten Zeit, es gibt das Manylabs-Projekt, wo man gezielte Befunde mit sehr vielen Experimenten und Labore versucht hat zu reproduzieren. Und es gibt ein allgemeines Projekt, wo man einfach eine, ich glaube, 100 dokumentierte, publizierte Effekte aus 3 oder 4 Top-Journals genommen hat und die einfach sagen, okay, jetzt nicht, wir sagen jetzt nicht, den Effekt wollen wir oder den Effekt, wir sagen einfach alles. In dieser Zeitspanne, diese Random Selection, werden wir jetzt reproduzieren. Mhm. Und abhängig von, wie man das statistisch sieht, haben da also jedenfalls weniger als die Hälfte reproduziert. Es gibt einen anderen statistischen Ansatz, der hat gesagt, was ich eigentlich viel interessanter finde, dass sowohl die Originalstudie als die Reproduzierversuche zu wenig Informationen hatten, überhaupt was zu sagen. Was ja eigentlich noch schlimmer ist, das heißt, dass man eigentlich nichts weiß. Man hat zwar was gemacht, aber war keine Ahnung.
Inwiefern, was ist denn dann da das Problem? Welche Information fehlt in diesen Studien denn?
Also es waren meistens zu wenig Daten, um sichere Aussagen machen zu können.
Mhm.
Und die Daten wurden auch beeinflusst von einem Phänomen, das Publication Bias heißt. Und das ist ein ganz gefährliches Phänomen, nämlich wenn man ein cooles, signifikantes Resultat hat, neigen die Fachzeitschriften dazu, das zu veröffentlichen. Wenn man aber was findet, was nicht so ist, oder das, was wir gedacht haben, stimmt nicht, oder wir wissen noch nicht genug, dann wer will das publizieren? Das verdient nichts, da verliert man Leser, das ist langweilig. Und da gibt es so eine Art Filter,
mhm,
was ein total verzerrtes Bild von der Realität gibt. Wenn man nur, es ist wie bei der Zeitung, ne? Zeitungen schreiben lieber über schlechte Nachrichten als über gute Nachrichten, deswegen denken wir alle, dass die Welt viel schlechter ist, als sie wahrscheinlich ist, weil Zeitungen nur verdienen mit schlechten Nachrichten oder hauptsächlich verdienen mit schlechten Nachrichten.
Ja.
Diesen Effekt hat man in der Wissenschaft auch, sondern ist es damit wahre Sachen versus nicht wahre Sachen. Die wahre Sachen, oder die, wovon wir denken, dass die wahr sind, werden veröffentlicht.
Mhm.
Nicht alles, aber vieles. Hat eine Chance, veröffentlicht zu werden. Und die Sachen, die wir sagen, oh, es stimmt eigentlich nicht, Die finden sie nicht interessant, diese Zeitschriften. So man damit. Und das ist eigentlich ein Problem, das ist ein Riesenproblem. Als Vergleich zum Beispiel kann man das, kann ich ein Beispiel geben. Mein Vater war, bevor er pensioniert war, Ölgeologe. Das heißt, er hat für Shell gearbeitet und seine Aufgabe war einfach finden, wo Öl ist, weil wir dann aus Shell das rausholen und verkaufen. Ja. Ne? Grundidee des Ölgeologen. Und seine größte Promotion hat er bei Shell gemacht, als er festgestellt hat, behauptet hat, belegt hat, dass es in einem bestimmten großen Gebiet kein Öl gibt.
Mhm.
Das ist logisch aus der wirtschaftlichen Perspektive, weil wenn Shell denkt, da ist kein Öl, und das ist auch so, dann sparen die sich erstens Milliarden, wirklich Milliarden Dollars, und Gesichtsverlust.
Ja.
Weil man sieht ein bisschen doof aus, wenn man diese Bohrplattform hat und da kommt nichts raus. Und das war denen sehr wichtig. Und später hat dann auch ein anderer Ölfirma da schon die Rechten gekauft und da auch nichts gefunden. Und dann hat er gepunktet.
Ja.
Sowas kann man in der Wissenschaft nicht bringen. Man kann nicht Promotion machen in der Wissenschaft, indem man gezeigt hat, dass etwas nicht stimmt. Es sei denn, es ist wirklich ein extrem einflussreiche Theorie, die sehr wichtig ist und die jeden glaubt.
Ja.
Ich meine, wenn ich jetzt belegen würde, Einstein hatte, lag falsch, dann wäre ich, glaube ich,
könnte Leute interessieren.
Genau. das ist schon, aber in den sozialen Wissenschaften, wenn jemand sagt, ach, schau mal, alles ist embodied cognition, dann ist das cool und wird veröffentlicht. Wenn man sagt, nee, ist nicht so, weiß keiner davon. Weil es wird also gesehen, als du hast gescheitert, diesen Effekt zu finden. So kommt es auch oft nach vorne in der bei den Leuten, die gegen diese Replikationsbewegung sind. Die sagen dann, ja, nur wenn man gut ist, findet man Effekte. Also, ja. Und wenn man das dann repliziert nicht findet, dann war man einfach nicht gut genug. Ja, und dann ist natürlich, ist man weit weg von einer sinnvollen Anhäufung von Wissen.
Ja.
Und das, ja, es gibt Leute, die das, es gibt, ich bin zum Glück nicht der Einzige, der sich darüber Sorgen macht, aber es ist jetzt echt eine Richtungsstreit in der Psychologie vor allem, weil die damit angefangen haben. Kommt bestimmt auch noch in andere Fächer. Wie geht man damit um?
Inwiefern könnte denn Open Science das ändern?
Ja, was oder Open Science versteht man natürlich unterschiedliche Sachen. Ne?
Also ja.
Transparenz, ne? Dass man seine Daten, dass sie einsichtlich sind, das ist gut.
Also alle Daten in dem Fall?
Eigentlich, ja, alle Daten, die man jedenfalls benutzt hat, um einen Artikel zu schreiben, dass man das mal kontrollieren kann. Zum Beispiel, dass die Daten von East Anglia University über Klima verloren gegangen sind, macht es uns jetzt unmöglich, bestimmte Aussagen über diese Temperaturdaten aus England zu kontrollieren.
Mhm.
Die dann dooferweise verloren gegangen, können wir nicht mehr kontrollieren. Schade. Ja. Also es ist gut, wenn man die Daten hat. Und wenn das unter Open Science verstanden wird, ist das natürlich ein Gewinn, ja. Ist auch sehr, sehr wichtig.
Und wie kann man diesen Publication Bias überwinden?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist ein sehr schwieriges Problem, da bin ich pessimistisch. Weil diese Natur, dass man coole Sachen publiziert und langweilige Sachen nicht, das ist sehr schwierig zu bekämpfen. Eigentlich, aus meiner Sicht kann man nur, aber das ist utopisch, ich weiß. Aber dass man nicht Leute belohnt, für was sie gefunden haben, sondern wie gut sie etwas erforscht haben. Und müsste man eigentlich auch vorher die Fragestellung registrieren, Geld geben für diese Forschung und garantiert musste der Geldgeber am Ende das in seinem oder ihrem Bericht, Geldgeber, der, in seinem Bericht, ja. Veröffentlichen. Auch wenn nichts daraus kommt.
Mhm.
Ja, dann Wegmann hat gefunden, dass...
es gibt kein Öl unter der Uni Bielefeld.
Es gibt kein Öl, genau.
Ja, ja.
Oder sowas.
Mhm.
Oder wenn man einen offenen Karton im Raum hat, wird man nicht kreativer. Das ist eine wirkliche veröffentlichte Sache, weil das ja eine Metapher ist, thinking out of the box.
Ja.
Ja. Welche Frage denn auch? Man muss es vorher feststellen und sagen, so, Herr Wegmann wird jetzt 3 Jahre lang forschen, um diese Frage zu beantworten. Und wir beurteilen Herr Wegmann nicht nach wie viele Signifikanzen oder hippe Resultaten, aber nee, wie gut hat er diese Frage beantwortet. Und die Frage ist natürlich nicht, die Frage ist eine offene Frage. Ist es so das oder nicht? Inwiefern ist es so das? Das sind offene Fragen. Nicht, wie können wir beweisen das? Weil das ist keine wissenschaftliche Frage. Da haben wir schon die Antwort drin. Mhm. Dann ist man ein Loser, wenn man es nicht findet, und ein Gewinner, wenn man es findet. Das ist keine Wissenschaft. Man will ja eine Frage stellen, die offen, open-ended ist. Und wenn dann der Wissenschaftler gründlich belegt hat, es ist so, es ist nicht so, oder wir wissen es nicht, weil wir das und das und das und das nicht wissen, das kann auch noch sein.
Ja.
Dann hat er es gut gemacht und dann wird es sowieso veröffentlicht, weil er hat seine Arbeit gemacht. Und dann hat man natürlich, wenn man so das organisiert, dann wird alles irgendwie veröffentlicht. Und da, wie soweit ich das einschätzen kann, wäre das für das Wissenpotenzial, für die Wissensvermehrung die optimale Situation.
Wobei man ja dann das Problem hätte, dass die für den einzelnen Wissenschaftler in seinem Fachgebiet zu lesenden Paper, einfach Informationen, die er zu sich nehmen muss, um auf dem Stand der Dinge zu bleiben, die würden ja ins Unermessliche steigen, weil er auch noch die gescheiterten Experimente verstehen muss von seinen Kollegen.
Ja, aber wenn das gute Experimente sind, und das meinte ich mit, man muss die beurteilen, nach wie gründlich die sind, nicht nach was herauskommt, ist es auch die Mühe wert, diese zu lesen.
Ja.
Ich sehe kein Problem. Weil jetzt müssen wir Tausende von hippe Resultate lesen und dann mal denken, im Hinterkopf hat man, ja, stimmt das aber oder nicht? In dem anderen Fall würde man mehr davon ausgehen können, dass es authentisch und korrekt gemachte Forschung ist. Und dann kann man selber entscheiden, diese positive oder negative Resultate brauche ich und diese nicht. Man kann auch zum Beispiel verhindern, dass man was erforscht, wo man schon eigentlich weiß, dass es eh sinnlos ist oder nicht wahr oder nicht interessant oder nicht wichtig. Also ja, das ändert der Wissenschaftler in diesem Modell, ist mehr wie ein Mönch als wie ein Superstar. Aber das, er würde für die Wissensvermehrung was bringen. Ja.
Auf Herz 87.9 mit dem Psycholinguistikprofessor der Uni Bielefeld, Jan de Reuter, kurz bevor er an die Tufts University in Boston wechselt.
Wie kam es dazu, nach Boston jetzt zu gehen?
Ja, also ein guter Freund von mir hat mir irgendwann eine E-Mail geschrieben und gesagt, ja, ich weiß, Jan, dass du nicht mehr sich bewerben möchtest. Das war damals auch so. Und aber diese Bewerbung musst du dir trotzdem mal ansehen. Und dann war diese Bewerbung für ein Bridge Professorship in Boston. Also explizit Neuprofessur, um zwei Themen zu überbrücken.
Das heißt, das ist dieses Bridge Professor. Ja, das ist interdisziplinär.
Es geht nicht um ein Kartspiel, sondern um. ja, das ist explizit interdisziplinär. Und zwar nehmen Sie das sehr ernst. Man wird auch in zwei Fakultäten eingestellt. Also man ist sozusagen doppelt angestellt.
Welche Fakultäten sind das?
Naja, die Ausschreibung war, musste eine Kombination von mindestens zwei Fächern von Linguistik, Philosophie, Psychologie und Informatik sein. Und da ich so 2,5 bis 3 von diesen Gebieten abdecke, vielleicht sogar 3, und die Idee so einer Professur mir sehr, sehr angesprochen hat, habe ich das dann erstmal mit sehr viel Interesse gelesen und habe dann irgendwann entdeckt, dass wenn ich für mich selbst einen Traumjob ausdenken könnte, dann wäre das ungefähr, was ich aufschreiben würde. Es war sogar besser, weil ich bestimmte Sachen in meiner Fantasie noch nicht kannte und dachte, ah ja, das ist auch gut. Und dann habe ich gedacht, ja, da muss ich eigentlich ja auch bewerben. Es war ein sehr langer und also 6 Runden, glaube ich, 5, 6 Runden Prozess.
Wann hat das angefangen?
Die Bewerbung haben wir ungefähr geschrieben, als ich in London war. Also das in der 2000, ich glaube Ende 2013, Anfang 2014. Mhm. Und das war erstmal eine Bewerbung, habe ich lange nichts gehört, habe ich irgendwann auch vergessen. Und dann kam irgendwann die nächste Runde, dann, oh, okay. Dann kam wieder eine Runde, oh, auch wieder durch. Und so ging das weiter, bis es dann irgendwann dazu kam, dass ich dahin geflogen bin. Für eine, das war die vorletzte Runde. Und das machen die da ganz gründlich. Also nicht eine halbe Stunde vorsingen bei Fragen und ab die Post, sondern 3 Tage lang mit allen Leuten reden von beiden Fakultäten. Also es war ein volles Programm. Und das war eigentlich sehr schön, weil nicht nur können die mich kennenlernen, aber ich kann natürlich auch, kriege einen viel besseren Eindruck von was da so los ist.
Ja.
Ja, ich habe damit viele Studierenden und 30 zukünftige Kollegen geredet. Und mit Deans und mit Dekane und mit Rektor, was das da so ist. Das nennt er da Provost. Ne? Vice Provost, glaube ich. Es ist noch nicht so ganz klar, wie die Titulatur ist, aber mit Leuten, die aus allen, von Studenten bis Hochschulleitung, redet man. Und dann kriegt man natürlich einen Eindruck. Natürlich keinen perfekten Eindruck, aber mir hat die Atmosphäre mir da sehr gut gefallen. Und mit den meisten Leuten hatte ich auch super Chemie und da kommt man direkt auf mögliche Zusammenarbeit. Mhm. Und also das hat auch gestimmt.
Ging es direkt viel um Forschung oder mehr so um persönliche Dinge?
Nö, es ging schon direkt um Forschung. Also direkt hoppla drauf. Natürlich auch um persönliche Dinge. Man hat auch mal so Gespräche mit Leuten über persönliche Sachen, wenn man abends essen geht. Oder, ne? Und das war dann auch sozusagen, also die Ausschreibung war perfekt, die Chemie war sehr gut. Und dann war ich endlich, letztendlich haben sie dann sozusagen, war ich halt auf der ersten Listenplatz. Ne? Und dann haben die mir auch noch ein Angebot gemacht, das extrem großzügig war. Und ja, dann stimmt eigentlich alles. Und ja, dann wäre es nicht, glaube ich, sinnvoll, dann noch Nein zu sagen. Ich habe das eigentlich, ich konnte eigentlich keinen einzigen Grund finden, außer dass ich gerne in Deutschland wohne und dass ich so denke, ja, Amerika, wie ist es, um da zu leben? Mhm. Das kann ich nicht beurteilen. Das ist also ein Risikofaktor. Und in Boston ist sehr teuer auch. So wie London und Tokio.
Ja.
Also da gibt es natürlich ein paar Sachen, die nicht optimal sind. Das weiß man aber vorher, wenn man von Deutschland. Aber alle anderen Sachen konnte ich eigentlich nur Positives entdecken. Und dann dachte ich, ja. Was natürlich auch schön für mich ist, ich bin eigentlich kein Psycholinguist, sondern ein Kognitionswissenschaftler. Vielleicht auch ein Psycholinguist, aber jedenfalls, ich bin hier natürlich in der Linguistikfakultät. Es ist in Ordnung, es ist prima, aber es ist ein bisschen anders, weil die Studierenden sind natürlich alle grundsätzlich Studierenden in der Linguistik.
Ja.
Und die Studierenden, die ich in Boston begegnen werde, sind aus der Informatik oder aus der Psychologie. Das sind beide Fachgebiete, wo ich mich besser auskenne als in der Linguistik. Also da ist eine bessere Passung. Und was auch sehr besonders ist, ist, dass bei dieser kleinen Forschungsuni, das ist eine der kleinsten Top-Unis in der Vereinigten Staaten, ist das Betreuungsverhältnis dramatisch viel günstiger für die Studierenden und deswegen auch für die Professoren. Das ist 1:8 oder 1:9. Okay. Hier ist es eher so 1:80.
Ja, aber 1:8 ist ja echt eine Hausnummer.
Ja, und das, oder 1:9, glaube ich. Unter 10. Und das heißt, dass man auch viel mehr auf... Und dann ist die Lehrbelastung kleiner. Also das heißt, für Lehre und Betreuung kann ich mich viel mehr Energie... Kann ich mich mehr fokussieren. Die Energiemenge ist wahrscheinlich gleich, aber man kann das besser gezielt fokussieren und dann eine intensivere Betreuungssituation kreieren.
Ja. Jetzt war eben schon... Hast du gesagt, dass du eigentlich gar nicht mehr vorhattest, dich irgendwo noch zu bewerben?
Ja, das war damals in 2013 so.
Ist es jetzt so, dass du, dass das jetzt Teil eines größeren Plans ist? Oder ist es so, dass du dich jetzt auch erstmal ein paar Jahrzehnte in Boston sein kannst?
Ja, ich hoffe das. Ich gehe übrigens immer, wenn ich irgendwo so eine langfristige Perspektive eingehe, gehe ich dahin mit der Idee, dass das es ist. Dass ich das machen werde, den Rest meines Lebens.
Okay.
Weil sonst kann man sich nicht engagieren. Ja. Ich habe auch gedacht, ich bleibe bis mein Rente in Bielefeld. Das hat sich dann geändert, das kann vorkommen.
Mhm.
Aber so will ich auch in Boston anfangen.
Okay.
Und natürlich, wenn das da nicht geht oder wenn es irgendwie nicht schön ist, dann kann man immer wieder denken, naja, dann nicht. Aber ich sehe das schon so, dass ich das hoffe und versuche durchzusetzen.
Wie ist das? Deine Frau arbeitet in Manchester und...
Ja.
Und du dann in Boston?
Das ist im Moment natürlich nicht optimal.
Ja.
Das ist klar. Und wir arbeiten daran, dass wir das wieder, im selben Haus wohnen.
Mhm.
Und das wird bedeuten, dass sie irgendwann von Manchester nach Boston geht.
Ja. Das ist aber auch eine schöne Aussicht dann.
Ja, ja, ich freue mich jetzt schon. Sie hat jetzt eine tolle Stelle in Manchester und wird wahrscheinlich das Projekt da beenden. Aber dann gibt es die Möglichkeit, und ich hoffe sehr stark, und Sie auch, dass wir dann beide in Boston Area.
Ja.
Es gibt da, muss man wissen, also über 50 Unis, ne, in Boston.
Über 50?
Ja, wovon 10 Weltklasse, also Weltspitze. Also das ist...
Also ich hatte bisher nur vom MIT gehört, aber...
MIT Harvard,
mhm.
Was sind natürlich die zwei super Unis. Tufts ist dann noch eine dritte, aber es gibt die Boston University, es gibt Amherst, es gibt ich kann sie nicht alle mal nennen, aber es sind unfassbar viele Universitäten.
Warum sind die alle in Boston?
Das ist so ein Magneteffekt, ne? Also das ist genau wie mit Finanz in London und
Silicon Valley wahrscheinlich.
Silicon Valley, das irgendwann ist das ein selbstverstärkender Effekt, wenn es da viele Ansammlung von Intellekt gibt, dann gibt es das einen Grund noch mehr dahin.
Ja.
Und in dem Sinne ist Boston ist zwar teuer, das ist auch der Grund, dass es so teuer ist.
Aber ja.
Da ist sozusagen mehr Umfeld als in den meisten deutschen Städten, mit Ausnahme vielleicht von München.
Ja. Kann man bestimmt interessante Gespräche in den Kneipen dann führen.
Ja, ich muss erstmal die Kneipen finden. Ich nehme an, ja. Also ich kenne das mehr aus der UK, aus England, dass da eine Kultur ist, dass man nach der Arbeit in die Kneipe geht,
ja.
Und dann die richtigen Gespräche führt. Das ist meistens in so einer Kneipe The Dead Poet oder
mhm.
The Blind Scientist
so
oder sowas,
Part, ja.
Wo dann auch die Wissenschaftler immer hingehen. Also eigentlich eine schöne Tradition, mhm. Wenn man auch eine entsprechende Leberkapazität hat. Ich weiß nicht, wie das ist in Boston, aber mal sehen. Also hier ist es eigentlich ungewöhnlich, ne? Hier gehen wir nicht so oft mit.
Nee.
Vielleicht liegt das am Bielefeld oder ist das eine Kultursache? Das habe ich mich immer gewundert. Aber es ist jedenfalls nicht so leicht, hier eine Kneipe zu finden, außer Uniwasser.
Ja, stimmt. Hier in der direkt an der Uni gibt es eigentlich keine Kneipe, in die man gehen könnte.
Nee.
Ja.
Unsere ausländische... Mitarbeiter haben sich auch immer darüber beschwert. Wo ist die Kneipe? Sorry, keine Kneipe.
Mir bleibt eigentlich nur noch übrig, Ihnen schöne Kneipen zu wünschen. Ein gemeinsames Haus mit Ihrer Frau. Und eine coole Zeit, dann eine gute Zeit in Boston.
Gerne.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Das war das Im Gespräch auf Herz 87.9 mit dem Psycholinguisten Jan de Reuter, kurz bevor er von der Uni Bielefeld an die Tufts University in Boston wechselt. Ihr hörtet die Songs Spaceship Commander von Night Do Call, Voices von Falcon Lake und Strike the Gold from Kodachrome. Alle drei Songs sind unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Auf der Internetseite von Herz87.9 findet ihr die Links, die euch zu den Songs führen. Dort findet ihr auch die gesamte Sendung zum nochmal hören und runterladen als Podcast. Die Adresse ist www.herz879.de und dort unter der Rubrik Podcasts. Mein Name ist David Wegmann. Ich bedanke mich bei Professor Jan de Reuter für das schöne Gespräch und bei euch für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Tschüss.